Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist, preis dem Herrn. Ich würde mich freuen, wenn wir auch unter der Woche noch in Kontakt bleiben würden. Du findest uns auf www.onlinekirche.org. Amen. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt Zeit der Spaltung im Land. Was tun, wie damit umgehen. Denn habt ihr bestimmt schon gemerkt, dass der Meinungsstreit ziemlich hoch kocht, hier und da. Die einen sagen, Gemach, Gemach, es gilt Leben und Leben lassen. Lasst uns das alles ausdiskutieren. Andere dagegen sagen, nein, wir müssen Druck und Zwang ausüben, die Krisen sind zu groß. Und was sagt das Wort Gottes drüber? Das Wort Gottes sagt einige Dinge drüber. Ich meine, vielleicht denkst du, ja, das ist weit weg von mir. Aber es gibt Situationen, die einem das Herz brechen. Überleg dir mal. Stell dir vor, bist ein Vater, hast Kinder, bist stolz auf deine Kinder und jetzt ist dein Mädchen 14 geworden. Und jetzt will sie unbedingt mit einigen anderen in der Klasse ein Bub sein. Okay, es gibt gesellschaftliche Bestrebungen, das so leicht wie möglich zu machen, dass ein Mädchen zum Buben wird. Du als Christ, dir stehen natürlich die Haare zu Berge. Du sagst, Liebling, Gott hat die Menschen männlich und weiblich gemacht, so steht es in der Bibel. Er hat sie nicht unterschieden nach schwarz und weiß, nach rot und gelb, nach groß und klein, nach dick und dünn, nach schlau und nicht so clever, sondern er hat sie unterschieden nach männlich und weiblich. Und da kannst du jetzt doch nicht anfangen. Außerdem, die Biologie sagt es auch, ja. Und sie sagt nein. Und zum Schluss gibt es noch im Land Gesetze in relativ kurzer Zeit, die dich als Vater und Mutter außen vor lassen. Und dann kann sie sagen, ja, die Lehrerin, die hat mich da verwiesen und die Psychologin und hier und da. Und zum Schluss hast du eine echte Krise. Und wie gesagt, dir bricht das Herz einerseits. Andererseits kommt dann dein Chef zu dir und sagt, Müller 2, bestellen Sie mal ein paar Regenbogenfahnen und hängen Sie die oben auf. Ja, und du denkst dir, Chef, muss das wirklich sein? Und schon hast du ein echtes Dilemma. Solche Sachen passieren Leuten tatsächlich. Das ist kein Witz, solche Sachen passieren. Was jetzt? Du hast eine vollkommen andere Meinung, die die Gesellschaft vorgibt zu haben, die dein Chef vorgibt zu haben zur Zeit und dein Kind hat angeblich und dir wird der Einfluss genommen und andere eignen sich diesen Einfluss einfach an über deine Kinder und so und über die Gesellschaft ganz allgemein. So, wir haben da also einen gewissen Klärungsbedarf. Und mir ist im Wort Gottes mir ist im Wort Gottes Matthäus Kapitel 13 eingefallen. Matthäus Kapitel 13. Und zwar von Vers 24 bis Vers 43. Dort steht ein Gleichnis. Jesus bringt ein Gleichnis, und zwar ist es das Gleichnis vom Weizen und vom Unkraut im Weizen. Ihr erinnert euch ganz kurz, ich gehe nachher noch genauer drauf ein. Ein Mann hat Weizen gesät in sein Feld und dann hat er sich nachts hingelegt zum Schlafen. Ist ja auch in Ordnung. Und die Welt war ja auch bisher in Ordnung. Es gibt keine allzu großen Feinde. Aber plötzlich ist eben doch ein Feind gekommen und hat Unkraut in dieses Feld hineingesät. Und das Wort für Unkraut, das Jesus da benutzt in diesem Gleichnis, ist das griechische Wort, ich habe es mal aufgeschrieben für euch, Zizanion. Das ist Hebräisch, kommt vom Hebräischen von Zunim. Und dieses Wort kommt wiederum von Zana, Unzucht treiben. Also hier hat einer einen Scheinweizen gesät. Dieses Kraut, das da gesät worden ist, man weiß ganz genau, was es ist. Das ist ein Lolch, ein Lolium, Temerium oder wie das hieß. Das führt zu Wahrnehmungsveränderungen. Ich habe manche Menschen in deiner Umgebung führen auch zu Wahrnehmungsveränderungen. Leute haben Einfluss auf dich. Merkst du vielleicht gar nicht. Aber in dem Fall ist es so, dass das zu einer gefühlten Trunkenheit führt und zu Kopfschmerzen, zu Denkunvermögen, zu Sehstörungen, zu Koliken, zu Erbrechen. Ja, es kann sogar über Atemnot und Atemlähmungen zum Tod führen. Also eine herbe Sache. Die Römer, die hatten sogar ein Gesetz ausdrücklich dagegen. Wir denken, ja, da ist halt ein bisschen Unkraut gesät worden, jetzt muss er sich ärgern, weil er mehr Arbeit hat, der Besitzer dieses Feldes. Aber das war nicht harmlos, das war überhaupt nicht harmlos. Im Gegenteil, wenn du diese Körner gegessen hast, aus Versehen, dann hattest du Vergiftungserscheinungen und dann konnte das, wie gesagt, bis zum Tod führen. Es war ein Verbrechen, das man seinerzeit geahndet hat. Und jetzt kommen die Mitarbeiter dieses Herrn zu ihm und sagen zu ihm, du hast doch guten Weizen gesät. Und bisher haben wir gedacht, da steht nur guter Weizen da. Aber jetzt, wo sich langsam aber sicher die Frucht bildet, stellen wir fest, da steht nicht nur Weizen, sondern da steht mindestens genauso viel Scheinweizen, Schwindelweizen, Tollkorn. Ja, das waren so die Namen seiner Zeit. Und vielleicht noch ganz kurz, die Juden, die haben das zunehmend genannt, kommt von Zana, Unzucht treiben, weil sie gesagt haben, dieses böse Kraut, das stammt aus der Zeit vor der Sintflut. Dort in einer Zeit, als die Menschen, die Tiere und die Pflanzen die natürlichen Wege verlassen haben und Wüste Unzucht getrieben haben, aus der Zeit ist dieser Bastardweizen, der ist damals entstanden. So haben die das seinerzeit gesehen. Ist natürlich nur eine Legende, aber das macht nichts. So haben die das seinerzeit gesehen. Das ist kein Weizen, sondern das sieht aus wie Weizen, ist allerdings insgesamt dunkler. Und das Korn selber ist so schiefergrau, schwarz, manchmal bis purpur. Und hat eben diese schlechten Auswirkungen auf diejenigen, die das essen. So, wenn du also Brot isst und da steckt dieser Scheinweizen mit drinnen, dann kann es sein, dass du einerseits ernährt wirst, andererseits aber auch Rauschzustände bekommst, um die du nicht gebeten hast. Anfängst Denkstörungen zu haben, um die du auch nicht gebeten hast, Sehstörungen hast und so weiter. Ich habe mir gedacht, hochinteressant. Es ist nämlich so, dass der Herr jetzt zu diesen Dienern gesagt hat, die Diener sind gekommen und haben gesagt, Herr, willst du, dass wir diesen Scheinweizen ausreißen? Willst du, dass wir das Unkraut ausjäten? Und jetzt sagt dieser Herr, und höre und staune, er sagt, lasst das stehen, lasst die Sachen gemeinsam hochwachsen, rauft nicht aus, damit ihr nicht mit dem Scheinweizen auch den guten Weizen ausrauft. Und beides verloren geht. Wenn also dein Chef, wenn also jetzt der Herr deinen Chef, der wirklich die schrägsten und schlimmsten Anliegen fördert, unchristliche Anliegen fördert, wenn er den pleite gehen lassen würde, einfach so richten würde, dann würdest auch du pleite gehen mit ihm. Dann hättest auch du keinen Job mehr. In anderen Worten, wenn er diese Firma ausreißt, dann reißt er auch dich mit aus. Wir sehen also, der Herr ist bereit und in der Lage, sich mit diesen Leuten, die so Schwierigkeiten machen, die so schwierig sind, sich zu arrangieren. Nicht zu arrangieren im eigentlichen Sinn, sondern sie zu dulden. Dulden. Er sagt, lasst stehen bis zum Zeitpunkt der Ernte und dann werden wir sortieren. Es kommt der Zeitpunkt der Ernte, es kommt unbedingt der Zeitpunkt des Gerichts und dann wird sortiert. Also wenn Leute jetzt böse sind zu dir, wenn sie jetzt dir furchtbare Bürden auflasten, wenn sie dir Probleme machen, dann wisse, eines Tages ist es alles vorbei, der Herr wird dich nehmen und dich leuchten lassen wie die Sonne im Reich des Vaters. Und die anderen, die wird er in ihrer Effektivität, in ihrer Wirksamkeit neutralisieren. Dieser Zeitpunkt wird kommen. Und je schlimmer das es treiben, desto schneller kommt dieser Zeitpunkt. Und es kann sein, dass unsere Gesellschaft auf so einen Punkt zurast und wir das nicht mehr in der Lage sind zu ändern. Dass sich erst bestimmte Krisen ergeben müssen. Jesus hat es ausdrücklich gesagt. Jesus, der erfolgreich gepredigt hat, hat sich keine Illusionen gemacht über die Gesellschaft, in der er gelebt hat. Er hat gesagt, hey, ihr verfolgt schon mich. Leute, es gibt für euch keine Hoffnung mehr. Gott wird nicht mehr zu euch kommen, bis ihr sagt, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Jerusalem ist verloren, wenn es mich nicht annimmt, sagt Jesus. Und Jerusalem hat Jesus nicht angenommen, es hat Jesus gekreuzigt. Und 40 Jahre danach ist Jesus längst wieder auferstanden gewesen. Ihm ging's gut. Für ihn war die Krise relativ kurz. Am Kreuz und so weiter. Und die Krise der Ablehnung und all diese Dinge. Aber für das Volk Israel war das schlimm. Diejenigen, die ihn abgelehnt haben, diejenigen, die nicht mit Gott gegangen sind, die hatten zum Schluss nichts mehr zu lachen. 70 nach Christus war es vorbei. Gott hat ihnen nicht geholfen. Er hat ihnen keinen Samuel, er hat ihnen keinen David erweckt, ja, um ihnen zu helfen. Kein Mose kam, um sie aus Ägypten zu befreien. Nichts. Er hat sie preisgegeben. Warum? Weil sie ihn preisgegeben haben. So, es ist ein bisschen das Dilemma, das man sieht. Einerseits siehst du Christen, die wirklich mit Jesus gehen wollen. Andererseits arbeiten die aber in der Welt. Und in der Welt gilt, wes Brot ich esse, das Lied ich sing. So, es gibt also die Situation, dass wir Loyalitätskonflikte haben zwischen unserem Arbeitgeber und zwischen Gott. Und ihr Lieben, da müssen wir unbedingt ein wenig drüber reden. Nicht alle sind in meiner komfortablen Position. Ich zum Beispiel stimme mit meinem Chef immer hundertprozentig überein. Ja, das liegt daran, dass ich der Vorstandsvorsitzende bin und mir meine Meinung leisten kann. Aber andere, die können sich ihre Meinung in dieser Form so nicht leisten. Was machen die? Das ist das Problem. Und ich sage dir, diese Sache, die belastet dich schon lange. Dass du einerseits über Sachen lachen sollst, die du nicht zum Lachen findest. Dass du mitarbeiten sollst an Projekten, die du nicht gut findest. Du bist ein Christ, du arbeitest in einer Werbefirma. Und jetzt kommt dein Chef und sagt, Müller 2, die Regierung hat die Werbung für Abtreibung freigegeben. Machen Sie mal ein schönes Programm. Was machst du dann in so einer Situation? Einerseits sollst du machen, was der Chef sagt, deswegen kriegst du ja auch von ihm Geld. Andererseits hast du einen Herrn, der noch wichtiger ist als dein Chef. Was tun? Gute Frage, ne? Jesus gibt uns verschiedene Antworten hier in diesem Gleichnis. Er gibt wichtige Antworten in diesem Gleichnis. Zunächst mal lass mich so anfangen. Diese, wo du kannst, wo du es in der Hand hast, in deinem Privatleben jetzt, mehr als auf der Arbeit, umgib du dich mit Leuten, die den Geist des Glaubens haben. Keiner braucht Leute, die sich ständig beschweren. Über die Schlechtigkeit der Welt, über die Unfähigkeit der Mitarbeiter, der Familie und so weiter und so fort. Sei du jemand, dessen Stimme gehört wird. Und das tust du dann, das tust du dadurch, du wirst dann gehört, wenn du was Gutes sagst, wenn du auferbauend bist. Schau, wenn du keine Freunde hast und alle aufstehen und gehen, wenn du kommst, dann kann es sein, dass es was mit deinem Mund zu tun hat. Für dieses Feld, wir bleiben mal kurz bei dem Feld. Da liegt jetzt also der Weizen im Feld drinnen. Und jetzt ist dieser Scheinweizen drauf gesät. Und was jetzt passiert ist, dass dieser Scheinweizen, dieser Schwindelweizen, dieser Bastardweizen, dass der dem eigentlichen guten Weizen die Nährstoffe entzieht im Boden unten. Und es verbinden sich die Wurzeln miteinander. Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Jesus sagt, reißt nicht aus den schlechten Weizen, weil es uns den guten auch mit ausreißt. Warum? Weil die in der Wurzel verbunden sind miteinander. Tief unten, wo man es nicht sieht, haben sich da Verbindungen ergeben. Und so ist es jetzt. Aber wir halten mal fest zunächst, mein jetziger Punkt ist, wenn du mit den falschen Leuten zusammen bist, dann ziehen die Energie von dir ab. Hast du vielleicht schon mal gemerkt. Es gibt Leute, mit denen kommst du zusammen und hinterher bist du wie gerädert. Hinterher bist du wie gerädert und denkst dir, bin froh, dass ich jetzt wieder gehen kann. Vielleicht hast du solche Verwandte, die du an Weihnachten und an Ostern oder sonst wann triffst, die anstrengend sind. Gib's zu. Und wenn du sagst, nö, ich habe solche Verwandte nicht, dann bist du der Verwandte. Ja, lass es ruhig mal einsinken. Ja. Ja, wenn du allen anderen immer überall aufgrund deiner Heiligkeit ein schlechtes Gewissen machst, weil du immer weißt, was die falsch machen, dann dürfst du dich nicht wundern, dass die nicht so gern mit dir zusammen sind. Ist einfach so. Amen. Gott meint es wirklich ernst. In der Bibel gibt es einen Herrn namens Zacharias, den Gott mal richtig stumm geschaltet hat. Finde ich interessant. Pass mal auf, was passiert. Zacharias und seine Frau Elisabeth, gerecht vor dem Herrn, haben Jahr und Tag um ein Kind gebeten, haben aber keins bekommen. Und jetzt sind sie schon alt. Er ist alt, sie ist alt. Und die Tage, an denen man sich aneinander berauscht hat, sind längst vorbei. Und Zacharias ist ein Priester. Als solcher tut er Dienst im Tempel. Und wenn er da also räuchert, im Gefiert, also im Tempel, im Heiligtum, in diesem Zelt relativ klein, leuchtet plötzlich die Luft noch heller, als sie durch den siebenarmigen Leuchter leuchtet. Und Zacharias dreht sich um und er sieht einen Engel da stehen. Und er ist natürlich begeistert, das heißt sprachlos. Dieser Engel spricht jetzt zu ihm und er sagt, Zacharias, deine Gebete sind erhört worden, du wirst mit deiner Elisabeth ein Kind bekommen. Wenn du Jahrzehnte gebetet hast und ein Engel kommt zu dir und sagt, du bist erhört worden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meine Reaktion wäre, Halleluja, das bedeutet, es werden nochmal gute Zeiten auf uns zukommen. Frau, ich freue mich schon. Ja, was macht Zacharias? Wie soll das zugehen? Ich bin alt, sie ist alt. Ja, einmal, so ist es, ja, so denken die Leute und so ist es. Und dieser Engel, der sagte, wir wissen jetzt auch, was das Problem von Zacharias allgemein wahrscheinlich war. Er hat gebetet und dann hinterher gleich gesagt, es hilft ja eh nichts, es wird ja eh nichts und wahrscheinlich wird es doch nichts. So hat er wahrscheinlich gedacht und geredet. So präsentiert er sich uns. Und jetzt kommt der Engel und sagt, Zacharias, mein Guter, wir schalten dich jetzt mal stumm. Du wirst jetzt 9 Monate lang nicht reden können, bis das Gebet sich erhört hat, bis Johannes der Täufer in der Welt ist. Dann kannst du wieder reden, aber deine Frau Elisabeth, die braucht jetzt keine Quelle von negativem Reden bei sich. Besser ist es, du hältst die Klappe, klick und dann war er aus. Und es ist aber nicht das Ende. Denn Elisabeth wird jetzt schwanger und alles, aber sie hat keinen Mann mehr, mit dem sie sich austauschen kann. Wird schwierig, wenn du nicht reden kannst. Und wohlgemerkt, Gott hat ihn stumm geschaltet. Elisabeth war in dem Fall der Weizen und unser Zacharias war der Scheinweizen. Elisabeth war diejenige, die geglaubt hat und Zacharias war der, der eher, ob das was wird, ja, negativ drauf war. Wenn du mit ihm zusammen warst, dann warst du hinterher nicht so gut drauf. Sogar der Engel war hinterher nicht mehr gut drauf. Der Engel hat allerdings was gemacht, er hat ihn stumm geschaltet. Es gibt also durchaus Einflüsse, die du auch in deinem Leben stumm schalten musst. Danke für das donnernde Amen. Okay, die sind noch in deiner Gegend, in deinem Orbit, aber sie haben keinen Einfluss. Du hörst sie nicht mehr. Es gibt Leute, denen tust du am besten Gefallen, wenn du sie nicht mehr hörst. Und sie tun dir einen Gefallen, wenn du sie nicht mehr hörst. Aber das ist nicht alles, denn der Herr weiß, wir sind, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir sind Gesellschaftswesen, wir sind Gemeinschaftswesen. Und was passiert? Herr, er schickt ihr, der Elisabeth, eine Ermutigerin. Ihr wisst alle, wer es ist. Sie heißt Maria. Elisabeth quält sich mit dem Zacharias 6 Monate lang rum und sie betet, oh Herr, gib mal jemanden, mit dem ich reden kann. Ich hätte so viel. Und ich brauche ein wenig Ermutigung und nicht immer so ein saures Gesicht um mich herum. Und dann klopft es eines Tages an der Tür und sie hört die Stimme ihrer Verwandten. Maria, Maria, Maria. Maria, Maria ist es, genau, Maria. Die Tür geht auf und das Kind in ihrem Leib hüpft. Maria war offensichtlich jemand, bei dem du gehüpft bist, wenn sie da war. Sie hat gute Vibrations verteilt. Sie war gut, sie hat dafür gesorgt, dass die Leute hinterher gut drauf waren. Nicht sich hinterher unheilig und schlecht gefühlt haben, sondern dass sie gut drauf waren. Das ungeborene Kind hat so reagiert. Also Maria muss richtig gut drauf gewesen sein. Sie muss eine Sonne in ihrer Umgebung gewesen sein. Was bist du in deiner Umgebung? Was bin ich in meiner Umgebung? Schau mich nicht so grimmig an. So das Kind hüpft und Maria hüpft und Elisabeth hüpft und Elisabeth fängt an zu weissagen im Geist Gottes, sie wird erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann wird Maria wechselseitig erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie sagt das Benefikat, meine Seele erhebt den Herrn. Puh, ja, der haut sich um und so haben sie eine gute Zeit und sie werden 3 Monate lang nicht fertig miteinander. Sie hat eine Ermutigerin in ihrem Leben. Bitt du den Herrn auch um Ermutiger in deinem Leben. Du brauchst in deinem Leben Menschen, die den Geist des Glaubens haben. Deswegen hör Prediger, die den Geist des Glaubens haben, die nicht ständig sagen, unsere Gesellschaft ist so schlecht und wir haben solche Probleme und du auch und überhaupt, ja. Sondern jemand, der dich hochzieht, der dich in Richtung Herrn buxiert, der zu dir sagt, hey, Gott sitzt auf dem Thron. Und Jesus hat Zeit gehabt, sich zu freuen, auf eine Hochzeit zu tanzen, Wasser in Wein zu verwandeln und zu frohlocken im Heiligen Geist. Während trotzdem doch die Not um ihn herum so groß war. Er hat getan, was er konnte, aber dann hat er auch sich mit Leuten umgeben, die gut drauf waren. Und jetzt pass auf, wir müssen berücksichtigen und anerkennen, dass es Menschen gibt, die unterschiedlich belastbar sind. Menschen sind unterschiedlich belastbar. Das ist einfach eine Realität. Deswegen erwarte nicht von allen, dass sie Weltmeister in Belastbarkeit sind. Das sind die wenigsten. Die meisten Menschen fühlen sich als Mitläufer am wohlsten. Andere fühlen sich als Mitläufer vollkommen fehl am Platz. Und bei manchen geht es so weit, dass sie grundsätzlich immer dagegen sind. Ja, weil sie wollen ihre eigene Meinung haben und sie merken nicht, dass in Wirklichkeit immer genau das Gegenteil von der allgemeinen Meinung vertreten. Einfach aus Prinzip. Das sind dann die sogenannten Querulanten. Solche gibt es auch. Die liegen beide falsch. Es gibt einerseits Leute, die Mittelläufer sind und es gibt andere, die die Bestätigung von anderen Leuten nicht so nötig haben. Die sich tatsächlich auf Gott orientieren können und von ihm ihre Bestätigung beziehen können. Und es war sogar im Umkreis Christi so. Überleg mal, Jesus hatte 5000 Nachfolger, die er gespeist hat, die zu ihm in die Wüste gekommen sind, das heißt in die Wildnis, nicht in die Wüste, in die Wildnis. Das waren nur die Männer, Frauen und Kinder außerdem. Aus diesen 5000 hat er sich 70 erwählt, die er als Teams, jeweils zu zweien, hin und her in die Städte gesandt hat, um dort zu lehren, zu predigen, zu heilen. Er selber hatte 12 festangestellte Mitarbeiter, 12 Mann, die 12 Apostel. Die hat er entsprechend speziell geschult. Er hat gesagt, kommt ihr und geht mit mir. Und er hat sie abgesondert, hat sie speziell ausgebildet. Aber unter diesen 12 gab es 3, Petrus, Johannes und Jakobus, die besonders belastbar waren. Und die hat er in die schwierigsten Situationen mitgenommen. Als zum Beispiel angelandet ist in Kapernaum am See, aus dem Schiff gestiegen ist, kam ein Synagogenvorsteher zu ihm und hat ihm gesagt, Rabbi, komm schnell, meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Und ich habe selber eine Tochter, wenn die in ihren letzten Zügen liegen würde, ich würde auch so schnell wie es geht zu Jesus gehen. Und Jesus sagt, ich will kommen. Und sie setzen sich in Bewegung, sie gehen durchs Dorf. Und da kommen sie von Jairus, aus seinem Haushalt, und sagen, Jairus, spaß dir, lass den Rabbi in Ruhe, es ist zu spät, sie ist gestorben. Jesus hört es. Markus Kapitel 5, Vers 35, 36. Jesus dreht sich um zu Jairus und sagt zu ihm, fürchte dich nicht, glaube nur. Wenn Jesus zu dir sagt, fürchte dich nicht, glaube nur, dann ist er ein positiver Einfluss in deiner Umgebung. Alle anderen, die Boten aus dem Haus, die sagen, ja, es ist vorbei. Im Natürlichen hat es ja auch gestimmt. Aber Jesus, getrieben von der Barmherzigkeit Gottes, angetrieben von einem Wink des Vaters, er weiß, was passieren wird. Aber er braucht jetzt Glaubensleute um sich herum, damit es zügig durchgeflutscht, dieses Wunder. Er sagt zum Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er sieht, wie in Jairus die Glaubensflamme wieder hochzüngelt. Und dann wählt er Petrus, Johannes und Jakobus. Ihr drei, ihr geht mit. Ihr anderen, ihr bleibt alle hier. Thomas und Judas und wie sie alle hießen, die mussten zurückbleiben. Und Jesus nimmt sie jetzt und geht in das Haus hinein von Jairus. Dort sind schon die Klageweiber, die bezahlten Klageweiber, die anfangen zu jaulen und zu tönen und zu tröten und zu machen. Und Jesus sagt, stoppt, Ruhe, Ruhe. Sie ist nicht gestorben, sie schläft. In dem Moment lachen sie ihn aus. Schon von tränenreicher Trauer zu Auslachen in ganz kurzer Zeit. Warum? Ja, das waren bezahlte Klageweiber. Na, die haben damals so geheißen, konnten wir mieten. Haben sie gemacht, weil je größer die Klage, desto größer der Schmerz und wie ihr wisst schon, desto besser stand man dann in der Nachbarschaft da. Oh, große Klage, Mann, die haben sogar als hohe Zeh gejault. Und Jesus schmeißt sie alle raus. Jesus schmeißt die alle raus, diese Performer und alle anderen. Das heißt, sie lachten ihn aus. Und Jesus hat diejenigen, die ihn verspottet haben, die ihn ausgelacht haben, Jesus hat die ihn ausgelacht haben, rausgeworfen. Und er hat nicht erlaubt, dass jemand außer den Eltern und Petrus, Johannes und Jakobus mit ihm hineingingen ins Haus. Warum? Weil die den Geist des Glaubens hatten. Weil die gesagt haben, was immer er sagt, er hat recht. Wir folgen ihm nach. Meister, du hast Worte ewigen Lebens. Meister, wir folgen dir nach, was immer du sagst. Wenn du zu uns sagst, steig aus dem Boot mitten in der Nacht und lauf über dem Wasser, mach mal auch. Herr, du bist es. Umgib dich mit Leuten, die was in dir sehen. Umgib dich nicht mit deinen Kritikern, es gibt genug, die dich hören oder die dich sehen, die dich reden haben hören, die vielleicht was Gutes aus deinem Mund gehört haben. ein Zeugnis, eine Gebetserhörung und sie hinterher beim Heimfahren wieder auseinandergenommen haben, ob das so stimmt und so. Es zwingt dich kein Mensch, mit solchen Personen zusammenzuleben und zusammen zu sein. Hoffe ich. Ja, ansonsten schau, dass du dich mit Leuten umgibst, die den Geist des Glaubens haben und vor allem natürlich sei du selber jemand, der den Geist des Glaubens hat. Das ist mal definitiv zu leise. Ah ja. Sei jemand, der selber den Geist des Glaubens hat und der zumindest die Klappe halten kann. In Kolosser Kapitel 3, Vers 13, da heißt es, ertragt einander. Wenn Jesus sagt, lass den Weizen und den Schwindelweizen nebeneinander wachsen, dann heißt es nichts anderes, als dass er aufruft, ertragt einander, ertragt einander. Macht euch nicht absichtlich gegenseitig das Leben schwer. Der eine hat diese Überzeugung, der andere hat jene Überzeugung. Lasst euch gelten. Es gibt nur eines, was unverrückbar ist, und es ist Jesus ist Herr. Ja? In ihm ist es heil und in keinem anderen. So, wichtige Sache. Wir sind bei Belastbarkeit. Bei Belastbarkeit. Offensichtlich waren alle Apostel dann zum Schluss belastbar genug, dass sie bereit waren, für Jesus zu sterben. Aber es gibt auch, ich sag mal, geheime Jünger. Lass mir mal zu den geheimen Jüngern Christi was sagen. Josef von Arimathea, Johannes 19, 38, um den Dreh herum. Da heißt es, dass Josef von Arimathea ein Jünger Jesu war, aber ein Geheimer aus Furcht vor den Juden. Er hat sich nicht zu Jesus bekennen wollen, denn sonst wäre er schlecht dagestanden in der Firma. Sonst hätte man über ihn geredet und das wollte er nicht. Als es dann nicht mehr wichtig war, hat er sich, weil Jesus tot war, hat er den Mut gehabt, zu Pilatus zu gehen und um den Leib Christi zu bitten. Und er hat Jesus dann beerdigt. Er hat Jesus dann begraben. Immerhin, er hat Jesus begraben. Er ist Jesus nachgefolgt, hat sich als ein Jünger Jesu geoutet, als es nicht mehr teuer war, als es ihn nichts mehr gekostet hat, weil Jesus eben verstorben war. Er hat ihm sogar sein Grab geschenkt. Das war nicht wenig. Das war nicht wenig, das war nicht schlecht. Im Nachhinein hat er sich als Christ geoutet. Aber er hatte nicht den Nerv, das zu tun, während Jesus gelebt hat. Aber hinter den Kulissen hat er auch für Jesus gearbeitet. Als zum Beispiel im Sanhedrin Jesus verurteilt wurde, das heißt schon bevor er überhaupt verhaftet war, hat man über ihn geredet, über Jesus. Da hat Josef dann gesagt, verurteilt unser Gesetz jemanden, bevor es ihn angehört hat. Und dann sofort sind sie auf ihn losgegangen. Kaum hat er sich für Jesus ausgesprochen. Oder zumindest, dass man doch bitte schön fair sein soll. Er hat sich für Fairness ausgesprochen. Sofort sind sie auf ihn losgegangen. Du willst fair sein gegen diesen Galiläer? Bist wohl auch aus Galiläa, wa? Forsche nach und prüfe, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Wenn sie nochmal nachgeforscht und geprüft hätten, dann hätten sie herausgefunden, dass sehr wohl ein Prophet aus Galiläa kam. Nämlich ein sehr wirksamer. Jona. Jona kam aus Galiläa. Steht in der Bibel. So, die haben ihre eigene Bibel nicht gekannt. Sie waren auch nicht fair. Sie waren definitiv nicht gut drauf. Sie waren so machtbesessen und wollten immer Recht haben. Und darauf haben sie eben ihre Macht gegründet. Ja, ihr müsst euch nach uns richten, weil wir immer Recht haben. Basta. Dass sie Jesus gekreuzigt haben zum Schluss. Das Falscheste vom Falschen gemacht haben. Und deswegen hat Josef von Arimathea sich zurückgehalten. Er hat für Jesus gewirkt, aber im Verborgenen, im Hintergrund. Noch ein anderer, der auch wichtig war für Elia. Und zwar ist das ein Mann namens Obadja. Wir sind jetzt im 1. Könige, Kapitel 17 oder Kapitel 18. Ich schaue mal ganz schnell. Und zwar sind wir in Kapitel 18, genau, Obadja. Was ist passiert? In Kapitel 17 hat Elia geweissagt, es wird nicht regnen, es sei denn auf mein Wort hin. König hat gelacht, alle haben gelacht. Elia ist verschwunden, es hat nicht mehr geregnet, sie haben nicht mehr gelacht. Dann haben sie Elia gesucht. Und er war wie vom Erdboden verschluckt. Wir wissen, wo er war, bei einer Witwe in Sarepta. Aber das wussten die anderen nicht. Und damals hatte böse König Ahab und die noch bösere Königin Isabel über Israel geherrscht. Die haben damals die Propheten und den Gottesdienst Gottes verfolgt, Jahwes verfolgt, und haben den Baal nach Israel gebracht, den sidonischen Gott, Fruchtbarkeitsgott. Der war fürs Wetter und diese Dinge zuständig. Sein Symbol war Blitz und Beil. Blitz als über Macht über den Himmel, Beil Macht über die Erde. Und den hat also die Isabel gepredigt. Sie hat die Propheten des Herrn verfolgen lassen, sie hat die Christen verfolgt und sie hat eine falsche Religion gepusht bis zum wie nichts anderes. Die Regierung hat sich also für eine falsche, schlechte, schädliche, ungöttliche Ideologie stark gemacht. Es gab einen Mann, der den Nerv hatte, vor alle hinzutreten und zu sagen, Gott ist da nicht dabei. Und es war Elia, der hatte den Nerv, der war am nächsten an Gott dran. Der hat auch am meisten Bestätigung von Gott bekommen und die größten Wunder. Der hat es nicht gebraucht, dass ihn jemand bestätigt und zu ihm sagt, Elia, du bist so ein toller Typ oder so. Für den war nur eines wichtig, dass Gott Ja zu ihm sagt. Aber wie gesagt, so sind die wenigsten. So sind beileibe nicht alle. Und du und ich, wir wissen selber nicht genau, wo unsere Grenzen sind. Okay, so ist es. Die einen sind halt dabei, weil sie dabei sind, und die anderen, die haben ganze Sachen mit dem Herrn gemacht. Wo du stehst, weißt nur du. Und die Zeit wird es zeigen. So, jetzt sind also 3,5 Jahre vorbei. Elia kommt, wandert wieder auf der Hauptstraße zurück nach Israel. Und dort kommt ihm ein Mann namens Obadja entgegen, ein hoher Beamter des Königs. Und Elia steht da und der Beamte auf seinem hohen Ross, der steht auch da. So stehen sie sich gegenüber. Und der Beamte stellt fest, es ist Elia, und er steigt sofort ab und er wirft sich vor dem Mann Gottes zu Boden. Und er sagt, Mann Gottes, bist du's? Und er sagt, ich bin's. Und dann sagt der Mann Gottes, geh und sag zu deinem Herrn, Elia ist da. Ich kann mir die Musik so richtig dazu vorstellen. Und jetzt, pass auf, dieser Obadja, der fängt jetzt an, 6 Verse lang, redet er jetzt. Und sagt dem Elia, warum er nicht zum König gehen kann und zu ihm sagen kann, Elia ist hier. Ja, Meister, hör mal, es ist so. Du weißt ja, dass ich den Herrn fürchte von meiner Jugend an. Ich bin zwar jetzt ein hoher Beamter in einem total stockgottlosen Regierungsclub, aber ich fürchte den Herrn. Und ich habe, als die Isabel die Propheten des Herrn verfolgt hat, 100 Propheten hergenommen und habe sie zu je 50 versteckt. Und jetzt versorge ich die mit Brot und mit Wasser. Ich habe also 100 Propheten das Leben gerettet. Du weißt, wie schwierig das ist, zur Zeit am Hof ist, sich zum Herrn zu bekennen. Mache ich nicht. Und wenn ich jetzt zum König gehe und sage, Elia ist hier, dann sagt er, du steckst wohl mit ihm unter einer Decke. Du hast die ganze Zeit schon gewusst, wo Elia sich versteckt. Obadja, Obadja, du kommst jetzt in den Knast. Ich mache dich jetzt einen Kopf kürzer, weil deine Loyalität zu Elia und zu Gott größer war als zu mir und zu Baal. Und das möchte ich nicht, Meister, das möchte ich nicht, Und zum Schluss ist es dann so, dass ich gehe zum König und sage zu ihm, Elia ist da, und dann nimmt der Herr dich und entrückt dich und du bist weg und ich stehe da. Wie stehe ich dann da? Viele denken sich das, wie stehe ich da? Wenn ich sage, ich glaube an Gott und ich habe schon mal eine Gebetserhörung erlebt und dann beten wir vielleicht als Firma für etwas und dann passiert nichts, wie stehe ich dann da? Schau dem Obadja, der war nicht so belastbar wie Elia. Aber Obadja war auch wichtig. Obadja war wichtig, die Flamme des Herrn unter diesen Leuten insgeheim hochzuhalten. Ja, plötzlich waren da Neue Testamente, so Gideon Bibel da, bei jedem auf dem Tisch eines Morgens. Kein Mensch weiß, wo die herkamen. Zack, ruckzuck waren sie weg. Ja, es gibt in der islamischen Welt gibt's solche Phänomene. Da gibt es nämlich massenweise Leute, die sich zu Jesus bekennen, aber sie wissen, was gut für sie ist und sie sagen es nicht laut. Und das muss man in einer gewissen Weise anerkennen. Es gibt Leute, die können es einfach nicht. Die sind wie Obadja. Die sind nicht in der Lage zu sagen, bei Gott, der Herr ist Gott, sondern die fangen sofort an zu lavieren. Und der Herr sagt, hey, ich benutze auch euch. Ich benutze auch euch, ich weiß, dass ihr nicht so belastbar seid. Und ich werde von euch nichts verlangen, was euch kaputt macht. Aber gleichzeitig, sagt der Herr natürlich, möchte ich, dass es eine gewisse Grenze nicht überschreitet. Dein Herr ist immer noch der Herr und nicht dein weltlicher Chef oder so. Amen. So, wenn Jesus also sagt, lasst sie beide wachsen, dann bedeutet es, ertragt einander. Und dann musst du viel ertragen. Und du musst auch bedenken, schau, ganz, ganz wichtig, der Herr erlaubt dir, unter diesen Leuten zu leben, oder er erlaubt diesen Leuten, unter dir zu leben, weil es sein kann, dass der Scheinweizen sich in echten Weizen verwandelt. Das nennt man dann Bekehrung. Das nennt man dann neue Geburt. Halleluja. Und das ist es. Das ist einfach wunderbar. Dass Leute, die wirklich schlimm und schlecht waren, dass sie zum Schluss gut werden können. Zachäus zum Beispiel. Zachäus, Lukas 19, der Zöllner, der mit diesem super schlechten Ruf, der gelebt hat, wie Wilhelm Busch beschrieben hat, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Ne? Der will mal Jesus sehen. Der begegnet Jesus, der bekehrt sich zu Jesus. Und es hat wirklich Auswirkungen. Der bekehrt sich wirklich, nicht nur mit Worten, sondern mit Taten. Deine Bekehrung ist erst dann richtig, erst dann vollendet, zählt erst dann wirklich als echt, wenn du Taten folgen lässt, deinem Bekenntnis. Und der Mann, der geht her und sagt, oh Rabbi Jesus, die Hälfte meiner Güte gebe ich den Armen. Und wenn ich den Leuten was abgeschwindelt habe, wenn ich sie betrogen habe, dann erstatte ich das vierfach. Das Gesetz von Mose sagt, du sollst es doppelt ersetzen. Zachäus sagt, ich ersetze es vierfach. Ich mache es doppelt so gut, wie das Gesetz es vorschreibt, nachdem er Jesus begegnet ist. So, der gibt seinen Beruf nicht auf. Der tut jetzt seinen Beruf in einem neuen Geist. In einem neuen Geist. Sag mal mit mir, in einem neuen Geist. Der ist immer noch Finanzbeamter, aber jetzt ist er kein betrügerischer Finanzbeamter mehr. Jetzt ist er fair. Jetzt ist es in Ordnung. Jetzt ist es ein respektabler Beruf, weil diese Leute nicht korrupt sind. Weil dieser Zachäus und seine Mannschaft, die ist nicht mehr korrupt. Da hat der Chef ein Auge drauf und der ist der Chef. Zachäus. So, du bist Salz der Erde und du bist Licht der Welt. Und der Herr stellt dich in schwierige Umgebungen hinein, nicht damit du leidest und weil ihm das gefällt, sondern damit du dort umso heller leuchtest. Und er reißt deine Firma nicht aus, ja, für die du arbeitest, weil du sonst auch pleite wärst und keine Arbeit mehr hättest. Er duldet viel, du musst auch viel dulden. Aber gleichzeitig musst du einen Kontrast bilden zu den anderen. Es ist schon vorgekommen, dass ich im Sportverein saß, an der Weihnachtsfeier, und alle haben mächtig gegluckert. Und so am Ende, als ich noch geholfen habe, mit aufzuputzen und so, da standen die Bierflaschen in einer stolzen Reihe, wie man es halt macht. Und der einzige wirklich Nüchterne, das war ich und mein Gesprächspartner. Die sehen dann, dass du anders bist, aber du bist nicht so, dass du denen die Laune verdirbst. Du läufst jetzt nicht rum und gibst ihnen das Gefühl, schlecht, schlecht, was ihr macht, das ist alles nicht heilig. Natürlich ist es nicht heilig, aber die saufen trotzdem, weil sie eine gute Zeit haben wollen. Und du sagst, ich brauche kein Saufen zum gute Zeit haben, sondern ich kann es auch ohne. Stimmt das? Jo, also dann bist du mit dabei. Lächelst, wenn die lächeln, lachst nicht, wenn die irgendwelche Zoten erzählen und so weiter. Wenn die sich dann paarweise absondern und verschwinden, dann magst du da auch nicht mit. Auf der Weihnachtsfeier von der Firma vielleicht gibt's ja alles. Hey, erzähl mir nichts, ja. Und die merken, ja, Müller 2 macht da nicht mit. Die merken das und es spricht zu ihnen in ihrem Herzen. Und ich sage dir, beim einen oder anderen findest du über Zeit dann ein offenes Ohr. Die merken, dass du anders bist. Und sie wissen, zu wem sie gehen können in der Krise. Wissen sie, dass sie zu dir gehen können in der Krise? Wäre nicht schlecht. Man darf sich da auch nicht überschätzen. Wie gesagt, wir sind nicht die Retter der Welt. Aber wie gesagt, du musst hier nicht immer anderen Leuten die Stimmung verderben, sondern du musst, denn es ist notwendig, heilsnotwendig für viele andere, dass du den Ruf hast, dass man mit dir auskommt, dass du nicht ständig die Stimmung dämpfst, und dass du zum Schluss jemand bist, bei dem es Hilfe gibt. Amen. Oh, mei, 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 mei. Ich hoffe, ich steige nicht allzu vielen Leuten auf die Füße hier. Amen. Okay, jetzt lassen wir noch über was reden. Und zwar ganz kurz noch. Kolosser 3, 13, ertragt einander. Ertragt einander einerseits. Andererseits werden wir aber in dieser Zeit jetzt den Verkläger der Brüder nicht los. Das ist der Teufel. In Offenbarung Kapitel 12, Vers 10, da ist die Rede davon, dass es einen Verkläger gibt, der Verkläger der Brüder, der die ganze Zeit damit beschäftigt ist, andere Leute schlecht zu machen, Christen, andere Christen schlecht zu machen. Und da soll es ja natürlich nicht zugehören. Du musst nämlich bedenken, wenn du andere ständig anklagst und anderen Leuten ständig ein schlechtes Gewissen machst, gehörst du dann zu denen, die das Gute, die die gute Nachricht predigen? Oder gehörst du dann zum Verkläger der Menschheit und zum Verkläger der Brüder? Bedenke, Matthäus Kapitel 7, Vers 1, da heißt ab Vers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und wohlgemerkt, da ist jetzt nicht die Rede davon, dass du bestimmte manifeste Sünden nicht richten sollst. Okay, wenn da jemand einen Mord begeht, dann kannst du dich nicht hinstellen und sagen, ja, richtet nicht. Das ist natürlich Quatsch, der muss sehr wohl gerichtet werden, dieser Übeltäter. Aber es gibt ein anderes Richten, ein über die anderen reden, einfach nur aus Bosheit. Und davon spricht der Herr. Mach da nicht mit. Denn wer gerichtet wird, wer richtet, der wird gerichtet werden. Es gibt so viele Beispiele in der Bibel, an denen genau das passiert ist. Zum Beispiel vor der Mose Kapitel 12. Mose hatte eine Schwester namens Miriam, die auch eine Prophetin war. Nicht so wie Mose. Zu Mose kam Gott persönlich und hat mit ihm geredet, hat sich hingesetzt und hat mit ihm geredet. Wer hätte es auch gern mal, dass der Herr kommt und sich mit ihm hinsetzt und mit ihm redet, wie mit einem Freund, zum Kaffee quasi. Wow. So ähnlich hat es der Herr gemacht mit Mose, aber mit sonst keinem. Jesus hat offensichtlich in den Himmel geholt und auch am Berg der Verklärung, wo übrigens auch wieder Petrus, Johannes und Jakobus dabei waren und sonst niemand. In Gethsemane, auch wieder Petrus, Johannes und Jakobus, die mit ihm beten sollten. Naja, Miriam war auch eine Prophetin, aber sie hatte Träume, sie hatte Visionen. Zu ihr hat Gott auf die konventionell prophetische Art geredet. Mose war eine andere Nummer, war ein anderes Kaliber. Und jetzt hat Mose eine Frau geheiratet, die andere hat ihn verlassen. Und jetzt hat er eine neue geheiratet, eine Afrikanerin. Und offensichtlich hat hier die Miriam empfunden, ihr schwimmen die Fälle davon. Da kommt jetzt eine neue Frau in diesen inneren Kreis. Und offensichtlich war sie nicht so belastbar, dass sie in der Lage gewesen wäre, die Klappe zu halten. Manche können die Klappe nicht halten. So wie Miriam. Und was macht sie? Sie fängt an, über ihren Bruder, der nichts Schlechtes gemacht hat, außer dass er eine Frau geheiratet hat. Das ist auch nichts Schlechtes, versteht mich jetzt nicht falsch, ja? Der hat nichts Falsches getan, Punkt. In ihren Augen hat er das Falsche gemacht, weil er eben eine Frau geheiratet hat. Aber Gott hat es anders gesehen. Gott war auf der Seite von Mose. Aber was ist mit Miriam passiert? Miriam ist hundselend geworden. Sie ist sterbenskrank geworden. Sie ist über ihre Lästerei krank geworden. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Wenn du krank werden willst, lass fließen den Strom der Bitterkeit aus deinem Mund. Wenn du gesund bleiben willst, halt öfter mal die Klappe. Denk an Miriam. Sie hat Mose schlecht gemacht. Gott hat gesagt, die ist jetzt krank, fertig. Und Mose hat für sie gebetet. Derjenige, den sie schlecht gemacht hat, der hat für sie gebetet. Was hat er offensichtlich gemacht? Er hat seine Schwester vergeben und er war nicht irgendwie emotional belastet, weil sie ihn schlecht gemacht hat. Warum nicht? Weil ihn es nicht gejuckt hat, was andere Leute über ihn gedacht haben. Er war einer von den Belastbaren. Er war einer von denen, die gesagt haben, wenn die ganze Welt gegen mich ist, mir egal. Jesus und ich, wir sind immer eine Mehrheit. So, der hat seine Bestätigung von Gott bekommen und nicht von anderen Leuten. Im Gegensatz zu Miriam, die aus ihrer Position offensichtlich doch Gewicht und Selbstwertgefühl bezogen hat. Und der Herr ist ihr da nicht entgegengekommen. Ist er nicht? Mose betet für diejenigen, die ihn schlecht gemacht haben. Und Gott sagt, die wird wieder, aber es dauert ein paar Tage. 7 Tage soll sie jetzt mal leiden. Vielleicht lernt sie dann nicht mehr so schnell zu reden. Und so war es dann auch nach 7 Tagen. Und das ganze Volk hat gemerkt, dass Miriam krank ist. Und sie haben auch gehört, warum sie krank ist. Und haben sich gedacht, oh, wir sollten vielleicht alle besser mal ab und zu nicht mehr so viel murren und die Klappe halten. Und nach 7 Tagen war sie dann wieder gereinigt. Das Volk hat erkannt, Gott ist ein vergebender Gott. Aber der Ruf von Miriam, der war natürlich jetzt ein wenig angeknackst. Aber sie durfte wieder mit und sie sind wieder weitergezogen und es war alles wieder gut, es war alles wieder in Butter. Denkt dran. Manchmal ist Reden nicht so gut und Schweigen definitiv mehr. Ertragt einander. Was hätte Miriam machen sollen? Diese Frau ertragen sollen. Mose hat ja auch sie ertragen. Amen. Ach ihr Lieben, ich habe jetzt noch wunderbare, viele interessante Dinge zu sagen, aber ich denke, ich habe jetzt viel genug gesagt. Lass mich mit einem Punkt beenden. Dieses Gleichnis, das endet bei Jesus in Matthäus Kapitel 13 mit einer Ernte. Es ist nicht so, dass Weizen und Scheinweizen, dass das gute Getreide und das Gift ständig nebeneinander waren, für immer. Sondern es kam die Ernte. Es kam ein Zeitpunkt der Krise, es kam eine Wechselstimmung, ein Zeitpunkt, an dem das Korn ausgereift war, an dem die guten Taten alle getan waren, an dem es keinen Schaden mehr gemacht hat, wenn man jetzt erntet, wenn man jetzt hier mal sortiert. Denn es geht dann unter neuen Vorzeichen, mit neuer Besetzung, mit neuer Mannschaft weiter. Die guten Werke waren getan, der Weizen ist reif und jetzt kann man schneiden. Dann kamen die Engel, Gott hat die Ernte initiiert, dann kamen die Engel und haben geschnitten. Und dann haben sie sortiert. Hat man in Israel tatsächlich gemacht. Man hat damals dann Frauen angestellt, die den Scheinweizen vom echten Weizen getrennt haben, die das Gift vom Guten getrennt haben. Das war Handarbeit und es war viel Arbeit. Und zum Schluss hat man eben das ganze Gift gehabt, man hat es zusammengebunden in Bündel, man hat es verbrannt. Und das gute Getreide, das hat man dann natürlich gedroschen und hat es weiterverarbeitet. Dann hat man sogar nochmal Korn für Korn geschaut, dass da nichts Schlechtes dabei war. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Leute da saisonmäßig beschäftigt waren? Wegen der Boshaft eines Bösen, der gekommen ist und gesät hat, während die Menschen schliefen. Jeder muss mal schlafen. Aber die Sache ist, wir sollten Wächter anstellen über unseren Feldern. Das bedeutet, wir sollten regelmäßig für unsere Felder, für unseren Beruf, für unsere Familie, für unsere Gemeinde beten, damit der Feind es schwer hat und abgewehrt werden kann, wenn er kommt, um sein böses Werk zu tun. Amen. Gut, Beispiel noch ganz kurz jetzt zum Schluss. Zur Zeit von David war ja eine ziemlich schwierige Zeit. Zur Zeit von David gab es immer noch Huren im Land. Zur Zeit von David gab es problematische Mitarbeiter, die einerseits sehr begabt waren, ihm loyal gegenüber waren, aber gleichzeitig einen sehr, sehr, sehr eigenen Kopf hatten. Gab es einige. Abiatar, Joab vor allem, der Herr Oberste, der hat schon mal die Konkurrenz ermorden lassen. Das heißt, persönlich ermordet selber mit eigener Hand. Hat er gemacht. Aber David konnte diese schwierigen Mitarbeiter nicht loswerden, weil sie einerseits einen guten Ruf und eine Nachfolgerschaft hatten im ganzen Volk und weil sie sehr kompetent waren. Andererseits, sie waren schwierig. Mann! Und irgendwann war es dann aber soweit, dass David seine guten Werke alle getan hat und zum Herrn versammelt wurde. Er ist gestorben. Und dann hat er seinem Sohn Salomo Tipps gegeben. Und er hat gesagt, pass mal auf, jetzt ist Ernte. Ich werde jetzt geerntet und jetzt ist deine Zeit. Das neue Feld reift heran und du bist jetzt der neue König. Und du kannst jetzt Leute aussortieren, die ich nicht aussortieren konnte. Du kannst dir jetzt den Joab schnappen und verschiedene andere, deinen Bruder Adonia und andere, den Shimi und wie sie alle hießen, die musst du neutralisieren. Wenn du das nicht magst, die machen dir gewaltige Schwierigkeiten. Die machen dir nur Schwierigkeiten, die bringen dich zu Fall. Und dann hat es nicht lang gedauert, bis tatsächlich genau diese Kandidaten dem Salomo Steilvorlagen geliefert haben, ihn als König in Frage gestellt haben, versucht haben, ihn zu hintergehen. Und er hat sie beseitigt. Sein Heiligenschein hat hell geleuchtet, während offensichtlich war, dass die ihre Kompetenzen furchtbar überschritten haben und jetzt aussortiert werden mussten. Schau, du hast vielleicht als Chef Mitarbeiter, die schwierig sind, die, wenn sie zur Tür reinkommen, die ganze Mannschaft runterziehen. Der Herr wird die Gelegenheit geben, wo du genau diese Leute aussortieren kannst. Wo dein Heiligenschein intakt bleibt und wo die es so übertreiben, dass du keine andere Wahl hast, als sie auszusortieren. Na, ich habe jetzt gerade noch zu jemandem gesprochen, der dieses Problem hat, der Ohren hat zu hören und Nerven hat. Na, der möge das tun. Amen. Amen. Okay. Lasst uns jetzt miteinander beten. Und zwar lasst uns die Situation von Herrn bringen, dass du in einer schwierigen beruflichen Situation stehst und alle von dir etwas erwarten und verlangen, was du eigentlich im Innersten deines Herzens nicht vertreten kannst und nicht willst. Dass der Herr dir da eine göttliche Lösung geben möge. Ich bin sogar davon überzeugt, dass viele denken, sie haben eine bestimmte Meinung, aber die haben sie gar nicht, sondern es ist ganz einfach bequem. Eine andere Meinung zu haben als der Chef und die Kollegen wäre einfach zu schwer. Manchmal ist es in Ordnung, aber es gibt Grenzen. Und diese Grenze ist das Bekenntnis zu Christus. Wenn es hart auf hart kommt, musst du dich unbedingt auf die Seite Christi stellen. Amen, okay. Vater, du siehst den Zwiestreit, den Konflikt in so vielen Herzen, Herr. Dass sie einerseits wissen, was richtig ist und andererseits von ihnen das Falsche zu tun verlangt wird. Und sie tun es widerstreben und manchmal gar nicht. Vater, wir bitten dich, dass du diese Krise, die wir als schwierige Krise benennen und bekennen, dass du die für uns löst. Herr, wir bekennen, dass es uns zu schwierig ist. Wir wissen nicht immer, wie es richtig ist, wie man sich richtig verhält. So gib uns Weisheit für diese schwierigen Situationen. Gib uns Weisheit und Erkenntnis und Verständnis und Rat und Kraft. Nicht nur Verstand, dass wir das Problem erfassen, sondern Weisheit, dass wir auf die Lösung kommen, auf die göttliche Lösung. Herr, wir rufen zu dir heute Morgen. Und Herr, gib uns Ermutiger. Gib uns Marias. Wenn wir Elisabeth sind, gib uns Marias. Und wenn wir Maria sind, gib uns Elisabeths. Leute, die an uns glauben, die für uns sind. Herr, wir danken dir, dass du auf deine geheimnisvolle Weise jetzt wirkst. In Jesu Namen. Amen.